Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Ihres Podcasts Wir Bankgeflüster. In gewohnter Manier reflektieren wir natürlich auch heuer wieder über die wirtschaftlichen Geschehnisse des vergangenen Jahres, aber vor allem auch über die wirtschaftliche Entwicklung und über die Marktausblicke. Und dazu haben wir uns heute den Kapitalmarktspezialisten der Raiffeisenbank, Dr. Valentin Hofstetter, eingeladen, der in dieser Folge gemeinsam mit mir das volkswirtschaftliche Jahr 2025 Revue passieren lässt und uns aber auch seine Einschätzungen für das Jahr 2026 abgibt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich, dass ich da bin.
Ja, es passt heute sehr gut, denn die Raiffeisenbank lädt ja heute auch ihre Kunden ein zum Thema Marktausblicke. Da werden Sie heute Abend noch referieren. Und vorher haben Sie quasi noch bei mir hier im Studio einen Abstecher gemacht. Wenn wir vielleicht gleich einmal zu Beginn uns ein bisschen unterhalten über Gesamtüberblick Märkte. Wie würden denn Sie jetzt die aktuelle Lage an den globalen Kapitalmärkten 2025 jetzt mit ein bisschen am Rückblick zusammenfassen? Mhm. Stehen wir da eher vor einer Stabilisierung oder möglicherweise auch vor einem Wendepunkt?
Ich würde es so beschreiben. Ich glaube, die Situation an den Kapitalmärkten und insbesondere den Aktienmärkten ist deutlich besser, als man es nach der Medienlage einschätzen würde. Also ich glaube, es läuft ein bisschen auseinander. Womit wird man konfrontiert, wenn man ins Internet oder ins Fernsehen sieht? Da ist eher von Krisen und Konflikten und Risiken die Rede. Aber wenn wir zurückschauen, im letzten Jahr 25, das Wirtschaftswachstum in den meisten großen Wirtschaften dieser Welt war in etwa im normalen historischen Durchschnitt. Ich weiß schon, Zentraleuropa, also so Österreich, Deutschland, wir hatten da schwierigere Phase die letzten zwei Jahre. Aber global eigentlich lief es hier nach Plan und da wundert es dann wahrscheinlich auch nicht, dass die meisten Aktienmärkte nahe oder an Höchstständen sind, trotz aller politischen Themen.
Mhm. Jetzt sprechen Sie schon die Politik an. Trotzdem haben wir politische Unsicherheiten, vor allem auch durch die US-Politik. Sehen wir jetzt im ersten Halbjahr 2025 wieder rückblickend Rekordinvestitionen am Energiesektor. Mhm. Ist das der Beginn eines nachhaltigen Energie-Comebacks oder nur eine Zwischenphase?
Also ich bin ganz fest im Lager derer, die sagen, es ist jetzt schon der Beginn, die erste Phase des Comebacks. Wir haben uns das mal angesehen, vielleicht eine kleine Quizfrage, aber seitdem Trump jetzt wieder die Macht übernommen hat in den USA, was ist an den Börsen besser gelaufen, hat mehr Performance gebracht? Breiter US-Aktienmarkt, der vor allem von so klassischen KI-Themen, Technologiekonzernen dominiert ist, oder globale Energiewende-Aktien? Und wenn ich schon so dumm frage, ne?
Ich kann leider die Antwort nicht geben.
Ja, es ist wirklich erstaunlich, aber seit Anfang 25 war man mit Energieaktien, also klassisch ein Index, wo solche Unternehmen drin sind, besser unterwegs sogar als mit dem US-Aktienmarkt. Und das hat jetzt weniger damit zu tun, dass der Trump da jetzt pro Energie, also pro Photovoltaik, Wind und so weiter, ganz im Gegenteil, ja. Aber es zeigt halt schön, dass wir uns generell viel zu sehr von politischen Themen wuselig machen lassen, die aber dann in dem, was die Börsen tun, die Märkte tun, meistens nicht so wirklich wichtig sind, so nachhaltig sind, wie ganz banale Dinge wie, ist ein Aktienmarkt viel zu billig oder viel zu teuer? Mhm. Also konkret zu dem Thema, so Energiewendeaktien, das ist Photovoltaik, Windkraft, Netzausbau etc., die waren Anfang letztes Jahres am Boden zerstört, super billig, hatten zwei harte Jahre hinter sich und irgendwann reicht es dann. Und nachdem die Investitionen in dem Bereich nach wie vor boomen, das ist der zweite wichtige Faktor. Wir haben quasi gestartet mit Aktienmärkten, Unternehmen, die günstig bewertet sind. Mhm. Und in der Realwirtschaft, in der echten Wirtschaft boomen hier die Investitionen nach wie vor. Das ist kein europäisches Hobby. China, Indien, egal wo sie hin sein, da boomen diese Themen einfach, weil es dort inzwischen die günstigsten Energiequellen sind. Und das ist dann eine Mischung, die Aktienmärkte nach oben treibt, egal was da irgendein Typ im Weißen Haus von sich gibt.
Beruhigend.
Ich finde schon.
Ja, ja, definitiv. Viele Energiewende-Aktien gelten ja derzeit als historisch günstig bewertet. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht eine strategische Einstiegsgelegenheit oder überwiegen da doch die Risiken?
Ja, jetzt wird jemand vielleicht dann einwenden, aber vor einem Jahr waren sie ja noch billiger, ne? Weil inzwischen sind sie schon zweistellig gestiegen. Aber ich glaube, man sollte sich auch in der privaten Veranlagung so ein bisschen von diesem Casino-Denken lösen. Man muss das absolute Tief und das absolute Hoch erwischen. Das ist nicht der Ehrgeiz bei diesem Ding, sondern man sollte lange genug in den Themen investiert sein, die funktionieren. Und wir glauben definitiv, dass dieses Thema Unternehmen, die von der Energiewende profitieren, auf die nächsten Jahre funktionieren wird. Mhm. Und das sind ja nicht nur die Klassiker wie ja, Photovoltaik, Windkraft und so, sondern auch Netzausbau, Speichertechnologie, also da hängt so Gebäudesanierung, thermische Sanierung, da hängt so viel dran, wo wir versuchen, auch Unternehmen aus diesen weiteren Bereichen zu finden, weil das auch ein bisschen Schwankungen rausnimmt, wenn man sich ein breiter aufstellt im Aktienportfolio.
Ja, ist verständlich. Wenn wir jetzt vielleicht noch bei der Politik bleiben, EU und österreichische Politik, was wünschen Sie sich da jetzt vielleicht auch? Gut, dass man im Podcast jetzt nicht Ihre Mimik sehen kann.
Von der es ist nur leichte Verzweiflung, die da angeklungen ist.
Aber ist gut, ich wollte nur ein bisschen visuell transportieren. Konkret von der EU-Politik, also was wären da Ihre Wünsche, um Europa vielleicht auch im globalen Wettbewerb zu stärken, besonders jetzt im Energie- oder Kapitalmarktbereich?
Ja, das sind halt leider in vielen Dingen Punkte, die wir, wenn wir gern so abstrakt von der EU reden, ne, da gibt es halt leider auf EU-Ebene keinen, der das für uns tun kann. Das ist ein Sammelsurium von Einzelländern. Mhm. Wer entscheidet? Ne? Unsere Parlamentarier im EU-Parlament, unsere Minister, die wir in den EU-Rat schicken. Und wenn sich da halt die europäischen Länder nicht zusammenraufen und sich gemeinsame Ziele setzen, dann wird es einfach sehr, sehr schwierig bleiben, das europäische wirtschaftliche Gewicht auf die Waagschale zu werfen. Wir sind eine von den drei großen Wirtschaftsräumen, also ungefähr Kopf an Kopf mit USA und China, aber handeln halt wie ein Hühnerhaufen mit lauter kleinen einzelnen Spielchen. Also bin da eher skeptisch, dass wir von der Politik da viel Unterstützung bekommen können, weil einfach dieser Konsens unter den Ländern so schwierig ist. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das ohne EU-Klammer wäre, dann müssten sich die Länder nämlich genauso zusammenraufen und dann hätte man nicht mal die Institutionen dafür, wo das funktionieren kann.
Aber wenn man jetzt nur Wünsche an die österreichische Politik schicken würde,
ich weiß nicht, ob mir das zusteht, aber halt ein bisschen pragmatische Politik, die halt auch wirklich dem Bürger was bringt und ein bisschen weniger Schlagzeilenpolitik vielleicht. Aber ist halt auch wieder schwierig umzusetzen, weil manche Wähler vielleicht eher Letzteres belohnen. Ne?
Also grundsätzlich da mal ein bisschen auch das Drama rausnehmen aus diesem Bereich. Weltwirtschaft, Europa, wie schätzen Sie derzeit die wirtschaftliche Lage ein? Welche Auswirkungen hat das jetzt vielleicht auch konkret auf Europa und Österreich?
Ich meine, da gibt es ja seit letztem Jahr eigentlich gute Nachrichten. Ich habe es vorher erwähnt, die globale Wirtschaft wächst jetzt eh schon die letzten zwei Jahre ungefähr im Schnitt. Da hatten wir keine Konjunkturschwäche. Das war ein Thema, also schwache Wirtschaft, was ganz stark im Industriebereich daheim war. Und da sind wir halt in Österreich, Deutschland recht konzentriert dafür, also in Zentraleuropa quasi, da haben wir das richtig gespürt die letzten zwei Jahre. Seit 25 sieht man, dass auch hier ist die Industrie sich stabilisiert, auch bei uns in Österreich. Und in allen Daten, die wir haben, auch die ein bisschen in die Zukunft schauen, Vorlaufindikatoren, sieht man eigentlich, dass hier die Auftragslage besser wird, dass hier die Exporttätigkeit besser wird. Also auch hier sollte der Ausblick eigentlich in Österreich konjunkturell deutlich besser werden.
Gut, hört sich gut an. Bezüglich Inflation im internationalen Vergleich, wie hoch ist jetzt aktuell die Inflation in Österreich, jetzt vor allem im Vergleich EU, USA, Asien? Warum hält sich das bei uns eigentlich immer noch teilweise ein bisschen hartnäckiger?
Nee, das war, also letztes Jahr war das ja wirklich ein Phänomen, ne, wo wir dann bei 4% Inflation in Österreich herumgekrebst sind und die Eurozone Durchschnittsinflation ja schon seit zwei Jahren ungefähr bei 2,0 ist, also genau da, wo sie laut Notenbank sein soll. Haben wir viel dazu gelesen. Ne? Das waren so Sondereffekte mit Energiepreisanhebungen, Energiebremse ist weggefallen, letzten Jänner, Netzgebühren angehoben und so weiter. Ein ganzes Bündel an Sonderfaktoren, aber die größten davon sind jetzt im Jänner weggefallen, im Sinn von, zu technisch wäre, aber Inflationsrate misst ja nicht, wie teuer alles ist. Das ist oft in den Köpfen drinnen. Ne? Die Inflationsrate ist hoch, solange das Preisniveau hoch ist. Nein, die Inflationsrate misst ja nur, um wie viel ist das Preisniveau im Vergleich zum letzten Jahr nochmal gestiegen. Und das ist nicht so schwierig runterzubringen. Ne? Das heißt, die ganzen Dinge, die uns letztes Jahr das Preisniveau raufgeworfen haben, hohe Inflationsrate im Jahresvergleich, die halten das Preisniveau hoch, aber wenn es nicht noch einmal stark steigt, dann geht die Jahresveränderung automatisch retour. Und das sehen wir jetzt im Jänner. Genau, also in den vorläufigen Zahlen sind wir da jetzt in Österreich schon auf 2,0 wieder herunten, weil wir eben jetzt im Vergleich nicht noch einmal zusätzliche starke Anstiege hatten. Da wird nichts billiger, nichts falsch verstehen.
Aber gut erklärt, ja.
Es wird wieder nur mehr langsam weiter teurer und nicht mehr so schnell weiter teurer wie noch letztes Jahr. Also da sind wir jetzt mit 2,0 gut unterwegs. Das ist auch ungefähr die Schätzung der Österreichischen Nationalbank für heuer, für Österreich. Also da sollte mal das Schlimmste hinter uns sein. Was auch wichtig ist für die Wettbewerbsfähigkeit, ne? So Stichwort Lohnstückkosten, weil bei hoher Inflation natürlich will man dann auch hohe Lohnabschlüsse, aber im internationalen Vergleich werden dann halt einfach unsere Lohnkosten immer teurer Jahr für Jahr und das ist für ein Exportland wie Österreich mittelfristig fatal.
Ja, ist klar. Jetzt die Zinsentwicklung mit im Zuge der Inflation, also die aktuelle Teuerung auf die Zinsentwicklung, was bedeutet das jetzt zum Beispiel auch ganz konkret für Sparer und Anleger 2026?
Ich meine, die EZB sieht es ja positiv. Ne? Die sagt, jetzt ist die Inflation wie der Eurozone-Durchschnitt seit 2 Jahren auf dem Zielwert, der ist nämlich 2,0, wo wir sind. Und damit passen da Zinsen von 2,0, wo wir auch sind, Leitzinsen, sehr, sehr gut dazu. Da gibt es also gar keinerlei Indikationen, da irgendwas zu ändern. Für heuer rechnet eigentlich niemand mit Leitzinsveränderungen. Also weder Zinsen rauf noch runter. Mhm. Da bleiben wir mal bis weit ins nächste Jahr auf diesem Niveau. Jetzt hat sich's für den Sparer insofern eine Spur entspannt, weil man, der Horror war ja letztes Jahr, ne? Ich krieg, und die 2% Leitzins sind ja quasi, wenn ich Milliarden bei der Notenbank deponiere. Das sind ja nicht die Zinsen, die wir Sparer bekommen, ne?
Weil, ja. Leider.
Ich würde es mir wünschen, ja. Soll heißen, durchschnittlicher Sparbuchzins ist da ja weit drunter. Ja. Ich glaube, laut Notenbank sind wir da irgendwo bei 0,7 die Gegend mit ein bisschen Bindung. Fakt ist, bei 4% Inflationsrate, 0,7% Zinsen ein Drama, ne? Weil da frisst man jedes Jahr 3,3% Ertrag weg. Also die Kaufkraft wird weniger am Sparbuch, solange die Inflationsrate mehr wegfrisst, als Zinsen dazukommen. Mhm. Das hat sich jetzt natürlich ein bisschen verbessert, aber der Punkt ist, die Kaufkraft wird auch jetzt heuer nach wie vor weniger auf dem Sparbuch. Das ist kurzfristig nicht zu vermeiden, wenn ich Sparbuch als Liquiditätspuffer brauche, wofür es ja ist. Aber wenn ich wirklich langfristig Vermögen bunkern, ansparen möchte für irgendwas in der Zukunft, Kinder, Enkel, ist so der Drama. Das ist ein weniger wert in ein paar Jahren, als ich jetzt im Endeffekt anspare.
Mhm. Beschäftigen wir uns jetzt vielleicht mit dem Aktien- und Anleihenmarkt 2026. Wie sehen Sie da die Entwicklung am Aktien- und Anleihenmarkt für 2026? Wo liegen jetzt da die Chancen, wo die Risiken?
Mhm. Also am wenigsten spektakulär ist sicher der Anleihenmarkt, weil wenn jetzt die Inflationsrate unter Kontrolle bleibt, so um diese 2%, die Leitzinsen sich nicht groß ändern, dann gibt es üblicherweise auch am Anleihenmarkt keine großen Preisbewegungen. Das heißt, was man als Ertrag erwarten kann, dann ist das Zinsniveau, zu dem man jetzt am Anleihenmarkt veranlagt. Mhm. Das sind zum Beispiel für Staatsanleihen irgendwo knapp über 2%. Also zumindest knapp über der Inflationsrate, aber natürlich nichts zum Reichwerden. Was uns da gut gefällt, so eben in der Balance Chancen versus Risiko, sind Anleihen von gut gerated, also von Unternehmen mit guter Bonität, Rating. Mhm. Die zahlen aktuell in der Eurozone im Durchschnitt so um die 3,5%. Mhm. Auch wieder, ist jetzt nichts zum Reichwerden, aber da hält sich auch das Risiko in Grenzen. Die zahlen diese Anleihen dann in 3, 4, 5 Jahren wieder zurück. Also man ist da nicht ewig lange investiert, kann natürlich auch jederzeit zwischendurch am Markt verkaufen und liegt immer wieder ein bisschen über der Inflationsrate. Und Ausfälle, wenn die Wirtschaft normal wächst, sind in diesem Bereich gute Bonitätsunternehmen normalerweise sehr, sehr gering. Wenn man das gut streut, auf mehrere verteilt, ist das wahrscheinlich mal ein ganz ein guter Block für den Bereich Anleihenveranlagung.
Mhm. Konkrete Investmentstrategien, was würden Sie da den privaten Anlegern aktuell empfehlen? So eher breit gestreute Fonds, Vermögensaufbaupläne oder gezielt Themeninvestments wie zum Beispiel Energie?
Ja, also da sind wir jetzt ja schon mitten im Aktienmarktbereich und da eigentlich alles, was Sie genannt haben, nämlich in der richtigen, gehen wir es durch, das ist schon okay, alles in der richtigen Mischung. Also gerade wenn es jetzt in den Bereich Aktienmarktveranlagung geht und das braucht es nach wie vor, wir haben schon gesagt, ne, Sparbuchzinsen unter der Inflation, Anleihenzinsen knapp drüber, langfristig würde man sich von einer breiten Aktienmarktveranlagung eher 7-10% erwarten und schon klar, in einzelnen Jahren kann das auch mal -30% sein. Darum ist das was, wo man langen Atem dafür braucht. Es muss Geld sein, was 5 oder vielleicht sogar 10 Jahre liegen kann.
Ja.
Aber für diesen Teil des Vermögens, wo das erfüllt ist, würde Ihnen wahrscheinlich jeder Spezialist sagen, nämlich eine breite Basis, wo ich global mal breit gestreut bin. Das nimmt nämlich Risikoschwankungen aus dem Portfolio. Ich bin dann nicht darauf angewiesen, dass mein Einzelmarkt gerade gut läuft, Österreich oder Eurozone oder Japan oder USA, sondern ich bin im Schnitt überall dabei.
Kann ich mir entspannen, ja, weil irgendwo wird schon was
genau, sich tun. Ich nehme natürlich die Spitzen raus. Ich bin dann nicht nur in dem Markt, der gerade am besten war, nur wie will ich das vorher wissen, aber es nimmt die Spitzen nach unten auch raus. Ich bin auch nicht in dem Markt gewesen, der mal für 1, 2 Jahre das Schlechteste war. Also meine breit gestreute Basis, da sollten auch branchenbreit vertreten sein. Also nicht nur alles auf KI wetten oder alles auf Energie. Und dann, da bin ich bei Ihnen, was noch einmal Schwankungen rausnimmt, ist, wenn ich natürlich laufend ansparen kann. Idee dahinter, wenn ich jetzt einen Teil meines monatlichen Einkommens veranlagen kann, dann kaufe ich jedes Monat ein Stückchen dazu. Und wenn immer der Markt ein bisschen zurückgeht, wenn es jetzt zum Beispiel im Iran ein bisschen turbulenter würde, dann kaufe ich mit dem gleichen Eurobetrag auf tieferem Kursniveau mehr Stück entsprechend zu. Ich mische mir den Kaufkurs entsprechend runter. Und es hat einen ziemlichen Effekt, wenn man das längerfristig über Jahre betreibt. Also das wäre sowieso sehr zu empfehlen.
Da braucht man halt einfach ein bisschen Sitzfleisch, ne?
Und was wir halt leider beobachten, immer dann, wenn der Aktienmarkt billig wird, hat das natürlich gute Gründe, dann stehen in den Medien furchtbare Dinge über Krise, Krieg und so weiter, ja, und dann werden die meisten von diesen Ansprüchen ausgesetzt. Und das ist halt schade, ne? Gerade wenn man das Bild bekommt. Da vielleicht auch ein Missverständnis. Das geht jetzt nicht der naive Gedanke um, wann immer irgendetwas fällt, muss man es kaufen. Wenn man es auf einzelne Unternehmen umlegen, ein einzelnes Unternehmen kann pleite gehen. Also nur wenn eine Einzelaktie fällt, ist eine schlechte Strategie, dann einfach gnadenlos nachzukaufen und irgendwann ist alles weg. Wir reden hier von breit gestreutem Aktienmarktinvestment. Und da ist halt der Charme, der globale Aktienmarkt ist zumindest auch in den zwei Weltkriegen nicht pleite gegangen. Also da muss schon viel passieren. Mhm. Da kann ich mit relativ ruhigem Gewissen solche Rückgänge nutzen zum Nachkaufen.
Mhm. Mhm. Ja, sehr spannend. Staatsverschuldung, wissen wir, Österreich, was müsste man denn wirtschaftspolitisch machen oder was müsste denn da passieren, dass man bei der Inflation, Konjunktur, aber auch bei der Wettbewerbsfähigkeit wieder ein bisschen aufholen?
Wettbewerbsfähigkeit war ja vor allem die hohe Inflationsrate die wirkliche Sorge, das hat sich jetzt ein bisschen entspannt, weil das sollten auch in nächster Folge die Lohnabschlüsse im Rahmen bleiben und dann haben wir da quasi zumindest keine weitere Verschlechterung. Das wird soweit passen. Wo wir, glaube ich, sehr auch aufpassen müssen, ist, dass wir innovativ nicht abgehängt werden und schauen, dass wir im Export halt wirklich auch einen Produktmix haben, den wir weiter teuer verkaufen können. Da nur ein Gedanke, ist jetzt wahrscheinlich auch, das wird jetzt nichts Neues sein, aufstrebende Volkswirtschaften in Ostasien, China und Konsorten sind halt immer mehr technisch in der Lage, genau auch diese anspruchsvollen Exportartikel, die wir bisher produziert und teuer exportiert haben, Maschinenbau, Autotechnik und so weiter, genauso gut, aber billiger zu machen und damit unsere Exportmärkte abzufüllen. Mhm. Das heißt, wenn wir da nicht imstande sind, erstens haben wir jetzt müssen nicht noch viel teurer zu werden, aber uns auch eben weiter mit Innovation auf neue Produktfelder zu setzen, wo man auch gutes Geld bekommen kann im Export, wird doch halt einfach unsere langfristige Position total erodieren. Sie werden wissen, die Hälfte in Österreich von unserer Wertschöpfung, allem, was wir produzieren, geht in den Export. Wenn sich da der Mix verschlechtert und wir dann nur mehr Produkte haben, wo wir weniger dafür bekommen, dann leidet der Wohlstand hier nachhaltig. Ja. Das ist nur leider nichts, wo man den Schalter umlegen kann. Ne? Innovation, Wettbewerbsfähigkeit im Export, da müssen Unternehmen, Regierung, alle zusammenarbeiten.
Ja, ja, ja. Ah, da braucht man wieder Geduld. Ja. Chancen und Gefahren 2026, wenn wir jetzt nach vorne blicken, auf das ganze Jahr jetzt, das sind jetzt eventuell die größten geopolitischen Risiken.
Ich glaube eh das, was am meisten aktuell in den Medien dominiert, nämlich die Sorge um den Iran. Es sieht derzeit schon sehr danach aus, mit der riesen Drohkulisse von Trump, dass man da ernsthaft überlegt, Militärschläge durchzuführen. Das muss nicht automatisch zu einem Ölpreisschock führen, also zu einem starken Anstieg des Ölpreises, weil, wenn Sie sich erinnern, das haben wir auch letzten Sommer gesehen, da gab es Militärschläge auf militärische Anlagen im Iran, Stichwort Atomprogramm, und der Ölpreis ist $10 gestiegen und dann wieder runtergekommen. Mhm. Was die Sache vielleicht auch ein bisschen gefährlich macht, weil die Amerikaner könnten sich in der Sicherheit wiegen, das hat jetzt schon ein paar Mal funktioniert, es ist wirtschaftlich nichts Schlimmes passiert, sprich kein Ölpreisschock, ne, dann können wir das wieder machen. Und die Gefahr ist halt, dass sie irgendwann den Punkt erreichen, wo die Regierung im Iran sagt, jetzt haben wir nichts mehr zum Verlieren, denen geht es um Regime-Change, wenn wir ohnehin in 2 Wochen weg vom Fenster sind, dann wollen wir noch beim Abgang maximalen Schaden anrichten, so ein bisschen verbrannte Erde, und dann eben anfangen, Ölanlagen in den Nachbarländern, Saudi-Arabien etc. zu bombardieren oder die Öltransporte durch den Persischen Golf abzuwürgen. Da rinnt ungefähr 20% des globalen Ölexportes durch. Das heißt, wenn das passiert, und kurzfristig kann man das wahrscheinlich nicht verhindern, dass man so einen Öltanker von iranischer Seite versenkt, ist halt die Gefahr des Ölpreisschocks sehr groß. Mhm. Was uns, und entsprechend würden Aktienmärkte mal einknicken für Tage, Wochen oder länger, Ölpreis weiter steigen. Was uns da halt Mut macht, ist, so einen Ölpreisschock kann der Trump halt aktuell am allerwenigsten gebrauchen. Der hat im Herbst Parlamentswahlen.
Wir dann zu verhindern wissen.
Ja, also er kann vorher auf dicke Hose machen und das als Drohkulisse aufbauen und nicht falsch verstehen, da kann es auch wieder einzelne Luftschläge der Amerikaner auf iranische Anlagen geben. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Aber solange er halt immer klar macht, das Regime im Iran ist nicht im Überleben bedroht, haben wieder die Iraner wenig Veranlassung, die Extremkarte zu ziehen. Mhm. Und dann wird es zwar unhübsch und dann kann ich nicht sagen, ob das Tage oder Wochen dauert und dann können trotzdem Aktienmärkte mal ein bisschen runtergehen, 7-8% und der Ölpreis weiter steigen. Nur, das wäre dann was sehr Kurzfristiges. Sobald dann eine Seite einknickt und einen Kompromiss abschließt, und das wäre natürlich aus US-Sicht der Best Deal ever, den es jemals gab, würden sich dann ganz schnell die Aktienmärkte auch wiederholen und der Ölpreis wieder zurückgekommen. Also für Ihre Frage formuliert, ja, das wird wahrscheinlich schon Volatilität reinbringen, aber das ist jetzt nichts, was aus unserer Sicht das Szenario für das gesamte Jahr umwirft.
Es gibt natürlich nicht nur Risiken, sondern auch Chancen für Anleger 2026. Wo sehen Sie die?
Also wenn wir jetzt sagen, man ist ohnehin mal im Aktienmarktteil breit gestreut investiert, was wären da quasi die Dinge, die man dazu mischen könnte? Ich würde von so alles oder nichts wetten ja eher abraten. Das Thema, was wir noch nicht berührt haben und was, glaube ich, in den meisten Portfolios in Österreich massiv unterrepräsentiert ist, sind genau die Unternehmen, die ich gerade vor als Drohkulisse aufgebaut habe, nämlich extrem technologisch fortgeschrittene Unternehmen in Ostasien, die zu günstigen Kosten produzieren, technisch sehr weit sind, im Export super stark sind. Und da gibt es alles von KI-Unternehmen, Chipfirmen bis runter Elektromobilität und so weiter. Mhm. Der ganze Region Südostasien, Ostasien, also Südkorea, Taiwan, auch China selbst. Und ich weiß, da gibt es genug, was die haben. Oh Gott, kann man da investieren? Das ist ein Markt, das ist ein Aktienmarkt, ja, der sich die letzten zwei Jahre besser entwickelt hat als der amerikanische. Mhm. Das ist vielen vielleicht gar nicht so bewusst. Mhm. Und aktuell aber global von den großen Aktienmärkten der mit Abstand billigste. Es ist so ein bisschen eine Mischung, wie wir es vor einem Jahr beim Thema Energiewende-Aktien gesehen haben. Unbeliebt, weil in der Vergangenheit einige Probleme hatte, fängt aber jetzt schon wieder an zu steigen und ist nach wie vor super günstig bewertet. Und wenn man sieht, was da für Firmen drinnen sind, wenn man da die richtigen herauspickt, also klar, exportstarke Technologieunternehmen, nicht so die großen Banken und Immobilienentwickler, die will ich nicht haben in China, dann ist es eine Region, wo wir auf die nächsten Jahre sehr, sehr optimistisch für die Aktienmarktentwicklung sind. Und das haben, wir sehen es auch bei Kunden, Kundinnen, kaum die Leute im Portfolio, weil es lange Jahre auch nicht wirklich viel Performance gebracht hat. Wir glauben, das dreht jetzt. Da sollte man zumindest ein bisschen schauen, dass das Portfolio auch da breiter aufgestellt ist.
Gut, unsere Podcast-Hörer wissen das jetzt und Hörerinnen. Eine abschließende Frage. Wenn Sie heute jetzt persönlich ein langfristiges Portfolio für die nächsten 10 Jahre aufbauen würden, welche 3 Prinzipien würden Sie niemals außer Acht lassen?
Also das Erste ist, wenn der Anlagehorizont so wie bei mir zumindest mal 10 Jahre ist, dann ein großes Aktienmarktgewicht, weil da halt langfristig der Großteil der Performance herkommt. Alles andere ist nett, aber lenkt nur ab vom wirklichen Performance-Treiber. Da schauen, dass man sich breit aufstellt und sich nicht so sehr in Einzelwetten verrennt. Ob das jetzt Themen sind, ich meine, so nur abschreckende Beispiele kennen es, dann sind einmal seltene Erdenaktien en vogue und dann ist wieder ein Uranthema oder was auch immer, da kann es dann schon mal steil raufgehen, aber dann geht es auch oft sehr, sehr steil schnell für Jahre runter. Mhm. Also solche Einzelwetten, ob Sektoren oder Einzelaktien sind, eher nur dosiert dazu zu mischen. Ja,
so wie ein Hype dann, oder?
Das ist ein bisschen Mode, Hobby, ja, das macht oft Spaß, da die Nachrichten zu verfolgen, aber das, was stetig wahrscheinlich den besten Ertrag langfristig bringt, ist breit aufgestellt am Aktienmarkt investiert zu sein. Und dritter Punkt, sich von dem, was Medien umtreibt, nämlich wo kommt die nächste Krise, die nächste Katastrophe daher, politische Veränderungen nicht allzu sehr beeinflussen zu lassen, weil wir uns die letzten 2 Jahre gesehen, die sind in den wenigsten Fällen so wichtig, dass sie die Konjunktur total aus dem Ruder laufen lassen, also zum Beispiel Rezession verursachen. Und solange die Unternehmen weiter Geld verdienen, sind das für die Aktienmärkte meistens keine so großen Themen, wie wir glauben, wenn wir die Medien konsumieren.
Sehr gut.
Ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit.
Ja, super. Das finde ich total gut. Danke für die vielen, vielen tollen Tipps. Gerne. Zum Abschluss machen wir jetzt noch einen Word-Rap, das heißt kurze Fragen, kurze Antworten. Okay. Derzeit lese ich.
Puh, zu viel Finanznachrichten.
Ich habe es mir fast gedacht. Leider. Da kommt man irgendwie nicht raus, gell?
Es ist schwierig.
Ja. Was steht noch auf Ihrer Bucketlist?
Urlaub in Sizilien für heuer.
Schön.
Und dann nehme ich vielleicht sogar ein Buch mit, schauen wir mal.
Ja, genau. Vielleicht einmal ein anderes.
Genau. Also ein richtiges Buch, ja. Nichts Fachliches.
Ihre erste Sparform war?
Silbermünzen von der Oma.
Was möchte ich unbedingt nochmal machen?
Nach Australien fahren.
Als kleiner Bub wollte ich werden?
Gärtner.
Gut.
Vielen Dank.
Wir lassen das so stehen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben und wieder mit dabei waren. Freuen Sie sich, es gibt bald den nächsten Podcast. Wir hören uns.
Wir Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels.